Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ich bin Unternehmerin. Punkt. Von Frau in der Wirtschaft Oberösterreich. Dem Podcast mit inspirierenden Erfolgsgeschichten von Unternehmerinnen aus ganz Oberösterreich. Mein Name ist Lisa Siegel und ich freue mich, dich jeden Monat bei einer Reise durch alle Bezirke begleiten zu dürfen. Und unsere heutige Reise, die bringt uns nach Perg und ich spreche mit Michaela Wiesbauer. Sie ist Geschäftsführerin von Glas Wiesbauer in Mauthausen. Das Unternehmen besteht seit 1929 und wird mittlerweile in der vierten Generation geführt. Michaela verbindet Tradition und modernes Handwerk. Besonders am Herzen liegt ihr die Ausbildung von Lehrlingen. Freut euch auf spannende Einblicke in die Führung eines Familienbetriebs und die Kunst, Handwerk, Innovation und Unternehmertum zu verbinden. Liebe Michaela, vielen Dank, dass du heute bei mir bist. Freut mich, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Ja, Michaela, jetzt habe ich eingangs schon ein bisschen was von deinem Unternehmen erzählt, aber am besten vorstellen, glaube ich, kann man sich auch immer selber. Magst uns du ein bisschen was Persönliches über dich erzählen und wie du ins Unternehmen gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Also ich bin ein Mensch, der die Natur liebt, der sehr gern draußen ist. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer und ich bin auch ein richtiger Vereinsmensch. Also ich bin in jedem Verein irgendwo ein bisschen aktiv, wo es nur geht. Ich bringe mich sehr gerne in die Gesellschaft ein und das liegt mir vielleicht auch im Unternehmertum. Das ist vielleicht auch eine Führungsqualität, dass man halt überall gern mitorganisiert und mitentscheidet. Mein Werdegang ist, ich habe die Volks- und die Hauptschule in Mauthausen gemacht und bin dann in die HAK, in die Handelsakademie nach Perg gegangen und dann ins Unternehmen eingestiegen. Also, dass wir zwei Schwestern im Unternehmen einmal bleiben werden, das hat sich schon sehr früh manifestiert. Wir haben das Unternehmen direkt neben der Haustür gehabt. Das heißt, wir sind schon als kleine Kinder bei der Haustür hinausgestolpert und bei der Firmentür hineingestolpert. Und somit haben wir eigentlich Unternehmen und Familie niemals richtig getrennt, sondern das war eine Einheit.
Das heißt, du bist schon im Unternehmen aufgewachsen, kann man eigentlich sagen.
Ja, genau, das kann man so sagen.
Wie ist das genau abgelaufen? Wie kann ich mir das vorstellen? Läuft man dann da als Kleinkind auch in der Produktionshalle herum?
Ja, das ist so, ja. Es war halt damals noch nicht so ein großer Betrieb, sondern mein Vater hat als Ein-Mann-Betrieb übernommen. Also es war eher kleiner. Da war der Papa, der Opa, die Oma und die Mama im Betrieb. Also sprich die ganze Familie und wir sind halt dort auch ein- und ausgelaufen.
Ja, ist klar. Also natürlich muss man als Familienunternehmen da auch zusammenhalten und dann, und da sind die Kinder natürlich immer dabei. Ja, wir haben ja vorher schon über das lange Bestehen auch der Firma gesprochen. Das heißt, ihr habt eine sehr lange Unternehmensgeschichte, fast 100 Jahre, 1929 in vierter Generation mittlerweile. Kommt es auch mit einem gewissen Verantwortungsgefühl einher, die Führung des Unternehmens?
Natürlich spüre ich das in meiner Verantwortung, in der Verantwortung gegenüber meinem Urgroßvater oder meinem Großvater, die damals eben das Unternehmen gegründet und weitergeführt haben. Es ist uns allen ein Anliegen, das Unternehmen auch weiterzuführen und zu erhalten. Ein Familienbetrieb, das ist nicht irgendwas, was man abstoßt, weil es einmal gerade nicht gut läuft, sondern das ist was, was man schaut, dass man es wieder hochbringt, wenn es einmal tief ist.
Ist klar. Und in so einem Traditionsbetrieb, gibt es da bestimmte Werte, die euch da ganz besonders wichtig sind?
Ja, es gibt sicher Werte, die uns wichtig sind. Das ist die Gemeinschaft, das ist das Miteinander, auch mit unseren Mitarbeitern und natürlich eine gemeinsame starke Zukunft, also immer wieder Entscheidungen für die Zukunft, die für alle passen, zu treffen. Und auch Ehrlichkeit gegenüber allen Faktoren, die zusammenspielen, also sprich Ehrlichkeit gegenüber den Kunden, gegenüber den Lieferanten, gegenüber den Mitarbeitern.
Und bei deinem persönlichen Werdegang, wie ist es dann dazu gekommen, dass du jetzt die kaufmännische Geschäftsführerin bist?
Das ist ganz einfach, ich habe zwei linke Hände. Also aus mir wäre kein Glaser geworden. Ich liebe das Material, ich liebe das, was bei uns entsteht, aber ich bin einfach kein Handwerker. Und ich glaube, jeder muss das machen, das, was ihm liegt und das, was er liebt. Und ich bin eher ein Mensch der Zahlen. Und somit passt es ganz gut zusammen. Meine Schwester, die wollte niemals in die Geschäftsführung, also die wollte nie da um der Kopf der Firma werden. Aber die hat die Glaserlehre gemacht, die ist ein Handwerker und hat ihren Mann mit ins Unternehmen gebracht, der Glasermeister ist. Und somit hat sie das ergeben, dass wir jetzt gemeinsam die Geschäftsführung machen und das ergänzt sie ganz gut.
Nein, das würde ich sagen, ergänzt sie perfekt, weil nicht jeder ist auch ein Zahlenmensch, das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn man diese Rolle im Unternehmen natürlich auch besetzen kann, dann kann man sich auf die Zahlen auch verlassen. Das ist auch sehr viel wert.
Genau.
Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass ihr ein Traditionsunternehmen seid, aber ihr seid ja
vom klassischen Glasereibetrieb zu einem sehr modernen Produktionsbetrieb auch geworden. Ihr habt die modernsten Maschinen, CNC-Bearbeitung, Digitaldruck und auch internationale Kunden. Ich war ja selber schon mal bei einer Betriebsbesichtigung bei euch mit Frau in der Wirtschaft und ich kann mich noch erinnern, wir haben dann ein Foto gemacht und du hast uns das dann digital gedruckt auf Glas, steht mittlerweile auch noch immer im Büro von Frau in der Wirtschaft, hat uns sehr gefreut, dass wir bei dir sein haben dürfen. Das ist ruckzuck gegangen, ja. Also ihr habt wirklich topmoderne Maschinen.
Genau, ja, wir haben uns sehr über euren Besuch gefreut, muss ich sagen. Ihr müsst ja wiederkommen, weil die Führung ändert sich ja immer wieder. Wir müssen wieder mal ein aktuelles Bild machen.
Ah, super, ja, perfekt, wir kommen gerne.
Ja, und zu dem Thema, das mit dem Foto ist entstanden eigentlich bei unseren Besuchen der Schulen, wenn wir die Schulen zu uns zum Tag der offenen Tür einladen. Da haben wir uns überlegt, was können wir da machen, was wir einer bleibend mitgeben können und da ist das Foto entstanden und wie ihr zu uns gekommen seid, haben wir gedacht, naja, das könnte ich euch auch mitgeben und ist eigentlich eine bleibende Erinnerung, die sich jeder gern aufstellt. Und zu unserem modernen Maschinenpark, muss ich sagen, oder zu unserer Entwicklung, da hat mein Vater ab 1985 die Meilensteine gelegt. Also er hat übernommen als Ein-Mann-Betrieb, hat dann angefangen mit Lehrlingsausbildung, hat die erste Maschine gekauft, hat dann Visionen gehabt, wie er den Betrieb erweitern kann, hat die Firma neu gebaut und so ist einfach sukzessive nach und nach neue Technologie bei uns eingezogen. Und da war er eigentlich schon ein Vorreiter und auch einer, der sich das getraut hat. Also man hat ja nicht immer gewusst, ob die nächsten 10 Jahre auch fruchtbar sein werden, aber er hat sich einfach getraut und hat sich da reingestürzt und hat gesagt, wir investieren jetzt und es wird schon gehen. Wenn wir zusammenhelfen, wird es gehen.
Ja, das ist ein super Unternehmensspirit, würde ich sagen, und da habt ihr quasi auch aufgebaut auf diesem und habt dann diesen Wandel auch weitergeführt in deiner, in eurer Generation.
Genau.
Und was glaubst du, sind da die wichtigsten Punkte? Wie kann man schaffen, dass man einen Traditionsbetrieb eben in einen so modernen Betrieb übersetzt, so wie es ihr habt?
Ich glaube, man darf eben nicht vor der Technologie zurückschrecken. Man darf nicht immer der Erste sein, glaube ich. Das ist die Fehler, die der Erste macht, die muss man ja nicht gleich wieder wiederholen. Aber man muss schauen, dass man immer am Rad der Zeit bleibt und sich den neuen Technologien oder den neuen Trends nicht verschließen, sondern schauen, dass man da rechtzeitig auf den Zug aufspringt.
Immer am Ball bleiben, auch bei den technologischen Entwicklungen sozusagen. Genau. Wie schaffst du das, dass du immer up to date bleibst?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss schauen, wohin entwickeln sich die Trends. Das war jetzt eben gerade beim Glasdruck. Da waren wir relativ früh dabei, dass wir die erste Druckanlage installiert haben. Das war damals nur UV-Drucker. Aber 2 Jahre später haben wir dann schon gesehen, man muss das Ganze auch mit keramischen Farben machen. Und da hat uns wieder das gut reingespielt, dass mein Vater ein paar Jahre zuvor in einer ESG, in einer Sicherheitsglasanlage investiert hat, die man dann braucht, um die keramischen Farben auch ins Glas einzubrennen. Und das hat uns einfach wieder neue Aufträge, neue Kundenkreise, neue Perspektiven eröffnet. Und so kommt man wieder von einem ins andere. Die Kunden wissen, der Wiesbauer macht Sondersachen und fragen wieder neue Dinge an und so kommen wir wieder auf neue Ideen, in welche Richtung könnten wir uns wieder weiterentwickeln.
Mhm. Ja, ich glaube, einfach Qualität natürlich und Sonderthemen oder Sonderwünsche bearbeiten zu können, das zieht natürlich auch Kunden an, auch internationale Kunden. Mhm. Du hast ja auch einen ganz besonderen Meilenstein in deiner Unternehmensgeschichte. Wir haben darüber gesprochen, wie damals bei dir im Betrieb war. Ihr habt ja sogar eine U-Bahn-Station einmal ausgestattet.
Ja, das war ein Projekt, an das ich immer wieder gern zurückdenke eigentlich. Also das war ein aufregendes Jahr. Das war nur dazu genau in der Zeit unserer Betriebsübernahme. Es war verbunden mit Vertragsverhandlungen in Amsterdam, ganze Verträge in Englisch erst einmal übersetzen oder durchkauen und das Ganze wirklich professionell aufstellen zu lassen. Es war das erste Projekt in einer derartigen Größenordnung für uns. Also ich habe mir da auch Rat bei der Wirtschaftskammer geholt, wie man das ganze Projekt versichern und absichern lassen kann oder auf was ich achten muss. Weil wenn man als kleiner 40-Mann- oder 45-Mann-Betrieb gegen einen riesigen niederländischen Baukonzern oder mit einem niederländischen Baukonzern Vertragsverhandlungen führt, da muss man halt aufpassen, weil die können da alles erzählen in Wahrheit, weil man halt selber die großen Rechte da gar nicht kennt. Das war wirklich ein Projekt, wo ich sage, da habe ich selber persönlich sehr viel gelernt draus.
Mhm. Genau, das war ja eine U-Bahn-Station in Amsterdam. Natürlich auch internationale Ausschreibungskriterien, denen ihr dann unterlegen seid. Die Ausschreibung habt dann ihr gewonnen. Was waren die Gründe, warum habt ihr dieses Projekt umsetzen können?
der Hauptgrund dafür war eigentlich, dass unsere Firma genau die richtige Betriebsgröße dafür hatte. Wir waren nicht zu groß, dass der Auftrag bei uns quasi nicht die nötige Wichtigkeit erhalten hätte. Und wir waren auch nicht zu klein, dass wir zu viele Subfirmen gebraucht hätten, sondern wir haben das alles unter einem Dach fertigen können. Und das war dem Künstler, der das damals entworfen hat, sehr wichtig, weil er hat gesehen, dass das nur dann funktionieren kann, wenn das alles in einer Produktionslinie durchläuft. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich heute noch stolz und dankbar jedem einzelnen meiner Mitarbeiter, die das Projekt so mitgetragen haben. Und es hat jeder die Wichtigkeit davon in sich getragen. Und jeder hat seinen Schritt perfekt ausgeführt, auf den Schritt davor geachtet, auf den Schritt danach geachtet. Und genauso haben wir das durchgebracht.
Ja, ist wirklich beeindruckend. Also tolle Projekte, die ihr schon gemacht habt, auch bei euch im Unternehmen. Was sind denn jetzt aktuell die Herausforderungen der Branche?
Aktuell die Herausforderungen der Branche, brauche ich ja nicht sagen, der Einbruch der Bauwirtschaft. Also wir hängen da hinten dran. Wir sind Zulieferer von Möbelherstellern und eben auch natürlich hängen wir am Bau dran mit unseren Verglasungen, die halt, wo nichts gebaut wird, nicht gebraucht werden. Und wir haben natürlich jetzt gerade zwei weniger tolle Jahre hinter uns, aber da spielt uns halt wieder die Verantwortung ins Gute oder zugute, die Verantwortung, dass wir in guten Jahren das Budget nicht der Firma entnommen haben und selber davon gut gelebt haben, sondern wir haben das immer in der Firma gelassen und haben jetzt die schlechteren Jahre aus diesen Rücklagen leben können. Und somit schaffen wir es auch, dass wir unsere Facharbeiter halten können, auch wenn einmal die Auftragslage nicht ganz so gut ist. Und jetzt hoffen wir halt, dass dieses Jahr, wie prognostiziert, wieder besser wird, damit wir wieder den Aufschwung auch miterleben können.
Gibt es schon gewisse Anzeichen dafür?
Kleinste, sage ich einmal. Also es ist, man merkt schon, es wird wieder interessanter, es kommen wieder interessantere Anfragen herein, so merkt man, dass das Ganze lebendig wird. Aber man muss dann natürlich so, man muss sich selbst so ehrlich sein, dass man sagt, ja, die Anfrage, die heute kommt, wird ja nicht morgen produziert, sondern
braucht auch seine Zeit.
Die Zeit, ja. Bis dahin müssen wir auch noch durchhalten.
Mhm, ist klar. Ja, und wo sind jetzt die momentanen Trends der Branche? Gibt es da schon gewisse Richtungen, in die ihr euch orientiert?
Die Trends sind einstweilen für dieses Jahr, glaube ich, noch schwer abschätzbar. Dadurch, dass nur wenige Projekte oder die ersten Projekte jetzt gerade erst am Start sind, weiß man noch nicht wirklich, wo es sich genau hin entwickelt. Aber der Glasdruck oder die individuelle Anfertigung bleiben natürlich nach wie vor im Trend. Wer jetzt investiert, der leistet sich was Schönes und nicht irgendein Billigprodukt, das er in 3 Jahren wieder austauscht.
Mhm. Ja, Michaela, ihr bildet sehr, sehr viele Lehrlinge aus. Seit 1985 seid ihr Ausbildungsbetrieb,
genau.
Und habt dort schon rund 70 Lehrlinge ausgebildet.
Genau.
Ihr seid unter anderem auch schon mehrmals ausgezeichnet mit dem INEO Award, Auszeichnung der Wirtschaftskammer Oberösterreich, eben auch für Betriebe mit vorbildlichem Engagement für Lehrlinge. Was macht ihr da? Gib uns einen kleinen Umriss.
Naja, mir ist die Lehrlingsausbildung sehr wichtig, weil ich sage, der Lehrling von heute ist die Fachkraft von morgen.
Mhm.
Und den Lehrling, den ich mir selber im Unternehmen ausbilde, den dann als Gesellen und als Meister im Unternehmen zu haben, das ist ja der größte Vorteil, den ich haben kann, weil der wird genau für meinen Betrieb, für seinen Bereich, in dem er dann tätig ist, ausgebildet. Was unser Vorteil natürlich ist, ist, dass wir eine gewisse Größenordnung haben und verschiedenste Bearbeitungsstationen haben. Und die Lehrlinge können sich im Laufe der Lehrzeit einmal alles ansehen und dann für einen Bereich spezialisieren. Das kristallisiert sich meistens sehr schnell heraus, ob jemand lieber auf Montage, lieber beim Kunden vor Ort ist oder ob jemand lieber beim Bearbeitungszentrum steht, ob einer eine Vorliebe für das Programmieren entwickelt, weil unsere Anlagen müssen ja größtenteils CNC gesteuert und programmiert werden. Bis dahin sogar, dass einer, der bei uns eine Glaserlehre gemacht hat, mittlerweile unsere Versandlogistik leitet. Also es ist in dem Bereich, stehen dann viele Türen offen, wo man sagen kann, ja, es ist super, dass er das Grundwissen über Glas, über die ganze Fertigung hat und aber dann in einem etwas anderen Bereich wieder Fuß fasst. Ja.
Welche Lehrberufe bildet sie aus?
Wir bilden den Glasbautechniker oder Technikerin aus, Bürokauffrau oder Kaufmann. Und den Drucktechniker im Schwerpunkt Digitaldruck.
Okay, ja. Jetzt bildet ihr schon viele Jahre aus. Was hat sich bei der Ausbildung deiner Meinung nach verändert?
Das Technologiezeitalter ist natürlich auch vor Handwerksberufen nicht stehen geblieben.
Mhm.
Und somit glaube ich, dass der Handwerksberuf wieder attraktiver für die jungen Menschen wird. Man muss es nur schaffen, dass man so junge Menschen einmal zu sich herein in den Betrieb holt, damit die ein Aha-Erlebnis haben und einmal sehen, dass der Glaser nicht nur Fenster repariert, die irgendwer beim Fußballspielen eingeschossen hat, sondern dass der Glaserberuf mit vielen Technologien zusammenhängt. Und genau diese Kombination von trotzdem Computersteuerung und alter Tradition, das macht das Ganze schon attraktiv. Oder auch so, wie es bei uns ist am Bau. Man fährt nicht nur mit dem Zollstock und Bleistift und Karton irgendwo was ausmessen, sondern man fährt mit modernen Digitalisierungstechniken dorthin, nimmt die Masse dort digital ab, übertragt es zu Hause ins System, zeichnet Pläne in 2D oder 3D, kann anhand dieser Pläne für den Kunden sogar Produktionsvorschläge erstellen und somit auch einen Teil der Kundenberatung übernehmen. Dann wird das Teil bei uns produziert und man fährt dann wieder hin und montiert das direkt beim Kunden. Und ich denke, diese Kombination ist eigentlich eine ganz tolle Alternative zu einem reinen Bürojob. Wenn einer sagt, er möchte sich trotzdem handwerklich auch betätigen, aber auch so Planungen übernehmen, dann ist das eine super Kombi.
Ich habe gelesen in einem Zeitungsartikel von letzten Jahr, dass ihr eine ganz, ganz tolle Quote habt, was die Behaltefrist der Lehrlinge betrifft, die dann als Fachkräfte weiterhin im Unternehmen bei dir arbeiten. Ich glaube, da habe ich gelesen, 15 Lehrlinge, die ihr von 39 Fachkräften insgesamt selber ausgebildet habt.
Genau.
Wie schafft ihr das?
Wie schaffen wir das? Wir versuchen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ich glaube, es ist in einem Familienunternehmen sowieso, ich würde nicht sagen einfacher, aber es ist dadurch, dass man in die Familie integriert ist, man kennt sie, es ist das, die Du-Kultur unter uns, man kennt die Mitarbeiter, man kennt die Familien, es entstehen freundschaftliche Verhältnisse auch unter den Mitarbeitern dadurch, wenn man unter 500 Leuten ist, ist man vielleicht eine Nummer, wenn man unter 43 oder 45 Leuten arbeitet, da ist man eine Person, die geschätzt wird und ich hoffe, die fühlen sich bei uns wohl und aufgrund dessen bleiben sie auch länger.
Ich glaube, ihr habt ja auch ein Buddy-System eingeführt. Habe ich gelesen, wie läuft das ab, wie funktioniert das?
Naja, das ist einfach zur Integration der Lehrlinge. Ich habe mir mal gedacht, vielleicht spricht halt ein Lehrling eher mit jemandem, der noch eher in seiner Altersklasse ist oder auf Augenhöhe, sage ich mal, bevor dass er mit einem Vorgesetzten vielleicht über ein Problem oder einen Wunsch spricht. Oder vielleicht ist oft jemand auch zu schüchtern, um Fragen zu stellen, einfach weil er was nicht weiß. Ja. Können ganz einfache Geschichten sein. Darf ich in der Mittagspause hinausgehen oder so, ja? Mhm. Und jetzt haben wir eingeführt, dass eine junge Gesellin der Buddy jetzt einmal für die Lehrlinge wird. Und das funktioniert ganz super, weil die halt dort eine Ansprechperson haben, vor der sie keine Scheu haben.
Mhm. Ja, das macht Sinn. Also das ist sicherlich auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, dass die Lehrlinge auch dann zukünftig bleiben im Unternehmen. Liebe Michaela, du bist ja nicht nur Unternehmerin, du bist auch Mutter von einer 12-jährigen Tochter. Wie ich weiß, wie ist es bei dir? Wie gehst du das an, die ganze Herausforderung natürlich auch Unternehmertum und Familie zu vereinen?
Naja, Unternehmerin und Mutter oder Familienmensch zu sein, hat Vorteile und Nachteile. Mhm. Die Vorteile sehe ich eigentlich darin, dass ich mir auch Zeit für mein Kind herausnehmen kann. Also sprich, wenn wir eine Schulveranstaltung haben, die einmal um 10 Uhr vormittags ist. Oder wenn wir am Nachmittag einmal einen Ausflug machen wollen, dann tue ich mir sicher leichter, als wenn ich einen 40-Stunden-Job im Einzelhandel hätte. Weil da kann ich nicht sagen, ich gehe um 15 Uhr nach Hause, aber komme eh um 19 Uhr wieder, weil da kann ich nochmal 2 Stunden arbeiten. Ich habe aber die Möglichkeit, von zu Hause aus am Abend noch Dinge zu erledigen, die halt vielleicht untertags liegen geblieben sind. Was ich ganz super finde, ist so, wie wir das auch als Kinder erlebt haben, dass man eben in den Betrieb der Eltern kommen kann. Ich kann es leider nicht ermöglichen, dass jeder Mitarbeiter seine Kinder mitbringt, aber den Vorteil genießen halt unsere Kinder. Dafür wissen sie auch, dass wir halt vielleicht einmal am Samstag keine Zeit haben, weil halt da für die Arbeit noch Inventur zu machen ist oder der Jahresabschluss fertig werden muss. Also dieses Verständnis auf beiden Seiten ist dann da, aber die Kinder merken es dann auch, dass sie den Vorteil genießen, dass die Mama auch einmal zwischendurch aus kann.
Mhm. Das hört sich eigentlich sehr positiv an, würde ich sagen. Also ich bin ja selbst auch in einem Familienbetrieb groß geworden, am Stammtisch sozusagen. Deine Kinder sind auch im Unternehmen oder deine Tochter ist auch im Unternehmen. Wie schaffst du das dann nur zusätzlich, dass auch privat oder deine eigenen Bedürfnisse nicht hinten angestellt werden?
Ja, das ist eigentlich, da helfen mir meine Vereine, weil ich bin Musikantin im Musikverein und da haben wir einfach unsere fixen Probentermine und das sind meine Auszeiten von der Familie und von der Firma. Da waren die Probes, da kann ich hingehen oder wenn wir da Konzerte oder Ausrückungen haben, das sind halt meine Auszeiten. Und das genieße ich dann auch.
Mhm. Nee, ist großartig, wenn man sie dann zusätzlich auch noch in einem Netzwerk engagieren kann, wo man auch abschalten kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Genau.
Dass man da seinen eigenen Kanal
einfach findet. Ganz was anderes ist.
Ja. Und du persönlich als Führungskraft, wie würdest du deinen Führungsstil bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschreiben?
Ich würde sagen, mir ist es sehr wichtig, dass alle gleich sind. Also jeder Mitarbeiter bringt genau das ins Unternehmen ein, wo seine Stärken und Talente liegen. Und es ist für mich keiner besser oder schlechter, weil er in einer höher gestellten oder vielleicht niedriger gestellten Position arbeitet, sondern jeder arbeitet eigentlich am Endergebnis mit. Das ist für mich ein ganz wesentlicher, wichtiger Faktor im Unternehmen. Und Transparenz ist mir wichtig. Also Transparenz gegenüber den Mitarbeitern, den Kunden, den Lieferanten. Was meine ich damit? Die Mitarbeiter sollen durchaus wissen, wann ein Projekt gut gelaufen ist. Also das kommunizieren wir genauso. Als auch, wenn es dem Unternehmen einmal nicht so gut geht, dann helfen wir alle wieder zusammen, dass wir wieder auf Schiene kommen.
Also auch ganz offene und klare Kommunikation, genau, mit den Mitarbeiterinnen.
Genau.
Mhm. Wenn du ein bisschen zurückdenkst an die Entscheidungen, die du auch in den letzten Jahren getroffen hast, wie stellt sich da die Entscheidungsfindung dar? Wie funktioniert das?
Vieles wird eigentlich aus dem Bauch heraus entschieden. Natürlich zahlenbasiert, Zahlen lügen nicht, ja. Aber man muss eine Entscheidung trotzdem immer auf der Gefühlsbasis treffen, weil ich kann nicht nur nach Zahlen entscheiden, dann bin ich ein großer Konzern. Wenn ich sage, ich muss 10% der Mitarbeiter einsparen und das sind dann 2,3, wem schneide ich den Kopf an?
Mhm.
Sondern man muss auch immer wieder ein bisschen nach vorn denken und schauen, aber brauche ich den? Wie wird das in ein paar Wochen sein? Wie wird das in ein paar Monaten sein? Also das sind so Sachen, wo man schon einerseits in sich selbst gehen muss und schauen muss, kann ich das vertreten? Ist das für die Branche? Wie hätte es der Papa gemacht? Also der hat auch vieles aus dem Bauch heraus entschieden und dadurch, dass es uns bald 100 Jahre gibt, kann nicht alles falsch gewesen sein. Und die Entscheidungen der letzten Jahre oder seit unserer Betriebsübernahme waren zum Glück großteils richtig, was uns jetzt sagt, dass wir heute eben da sitzen können.
Mhm.
Aber ich muss sagen, in diesen Jahren ist halt auch sehr viel passiert. Ich hätte niemals geglaubt, wie wir den Betrieb übernommen haben, dass uns gleich Corona bevorsteht, das was noch keiner jemals erlebt hat. Also ich habe mir gedacht, wie habe ich mir das verdient, gleich ein gutes Jahr nach unserer Übernahme. Oder die ganzen Krisen, die Ölkrise, die Energiekrise, die Bauwirtschaftskrise. Also wir kommen ja von einer Krise in die nächste, aber man soll trotzdem positiv bleiben. Und ich denke mir, wir sitzen alle in einem Boot. Und das ist das, was mich jeden Tag wieder motiviert. Wenn es alle anderen gut gehen würde und meinem Unternehmen nicht, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber ich sage, wir sitzen zurzeit alle in einem Boot und wir müssen gemeinsam kämpfen, dass das Schiff über Wasser bleibt.
Genau, und dass wir das Rad wieder in Bewegung kriegen.
Genau.
Da bin ich ganz bei dir. Persönlich noch von dir vielleicht eine Frage. Was würdest du denn Übernehmerinnen raten bei der Übernahme? Gibt es da gewisse Tipps und Tricks, die du vielleicht weitergeben kannst?
Ich würde Ihnen raten, das sicher mit der Familie abzusprechen, weil ein Unternehmer ist nicht eine Person alleine, außer ich bin alleinstehend, ja. Aber sobald eine Familie oder Kinder oder so da ist, das auf jeden Fall mit dem Netzwerk abzusprechen, stehen alle dahinter. Wenn das Verständnis im eigenen Familienkreis nicht da ist, dann tut man sich sicher schwer. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was man als Unternehmer einfach verinnerlichen muss, dass der Tag halt dann endet, wann die Arbeit erledigt ist.
So ist es, liebe Michaela. Vielen, vielen Dank. Das waren ganz, ganz spannende Einblicke, nicht nur in den Glasbau, sondern auch in das Unternehmertum und wie du dein Unternehmen führst. Von der täglichen Praxis bis hin auch zu den Herausforderungen und Chancen der Branche und vor allem, was du und dein Unternehmen auch für den Fachkräftenachwuchs tut. Ich glaube, da können wir uns ganz, ganz viel davon mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für das sehr offene Gespräch.
Dankeschön.
Das war der Podcast von Frau in der Wirtschaft Oberösterreich. Ich bin Unternehmerin. Punkt. Vielen Dank, dass du dabei warst, liebe Zuhörerin. Wenn du mehr über spannende Persönlichkeiten, Unternehmerinnen aus ganz Oberösterreich erfahren möchtest, dann bleib dran. Abonniere, like oder teile auch gerne unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Lisa Sieg.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.